Vergangenheitsbewältigung war gestern Erinnerungskultur vor neuen Herausforderungen. Ein Vortrag, der heute Abend gehalten wird von Professor Dr. Wolfram Wette. Ich habe jetzt hier Herr Professor Wolfram Wette am Apparat. Hallo.
Hallo, Herr Gammelsbacher.
Ja, Vergangenheitsbewältigung war gestern Erinnerungskultur vor neuen Herausforderungen. Heißt es nicht einfach hier einen Schlussstrich ziehen, genauso wie jetzt hier der heutige Vortrag einen Schlussstrich ziehen wird zur Deportation nach Gürs, einer Veranstaltungsreihe, die hier in Freiburg stattgefunden hat?
Ja, dieses Missverständnis könnte in der Tat entstehen, wenn ich der Überschrift zu meinem Vortrag sage, Vergangenheitsbewältigung war gestern, so heißt das ja nicht, dass eine Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit, um die es ja zentral geht, nun beendet werden sollte, sondern damit ist die These aufgestellt, dass die bisherigen Formen einer Vergangenheitsbewältigung, wie sich dieses Wort seit den 50er Jahren der deutschen Sprache eingebürgert hat, dass das überholt zu sein scheint und dass wir neue Formen der Erinnerung an die Nazizeit brauchen.
Wie waren denn die bisherigen Formen? Was wird denn da Neues kommen müssen?
Also wenn Sie sich daran erinnern, oder die Jüngeren können sich ja nicht erinnern, die müssen es lernen, dann war es so, dass in den ersten Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges eigentlich das große Schweigen über diese Zeit ausgebrochen ist und man sich kaum mit dieser Zeit kritisch auseinandergesetzt hat. Ein Mann wie der damalige Bundespräsident Theodor Heuss hat denn auch von der unbewältigten Vergangenheit gesprochen. Das war eigentlich viel verbreiteter als der Begriff der Vergangenheitsbewältigung. Und damit hat man gemeint, es wird viel beschwiegen, es wird viel verdrängt, es wird auch unbußfertig geleugnet, dass überhaupt schlimme Verbrechen geschehen seien. Und dann hat eigentlich erst angestoßen durch die 68er Studentenbewegung und durch den Auschwitz-Prozess der 60er Jahre hat das einen Vorstoß in die Richtung gegeben, dass nun endlich gründlicher erforscht werden musste, was in der NS-Zeit alles passiert ist. Der spätere Bundespräsident Weizsäcker hat in einer mit Recht berühmten Rede aus dem Jahr 1985 hat er dann klargemacht, dass diese Form der Vergangenheitsbewältigung, wie man die bisher in Westdeutschland betrieben hat, eigentlich gar nicht funktionieren kann, weil man die Vergangenheit nicht rumdrehen kann oder nicht verändern kann. Und er hat dazu gemahnt, sich intensiv auseinanderzusetzen, weil das im Hinblick auf unsere Zukunft absolut notwendig sei. Und an diesem Diktum muss man an sich heute keine Abstriche machen. Das müssen wir heute genau in dieser Weise wiederholen. Das war sozusagen die Vergangenheit und die war geprägt von einer riesigen Kontroverse zwischen zwei Generationen. Einmal der Kriegsgeneration, die an alledem ja irgendwie beteiligt war und die nach 1945 geschwiegen hat oder unbußfertig aufgetreten ist, und der nachgewachsenen Generation, die man mal kurz als 68er Generation bezeichnen kann, die genau dagegen sich gestellt hat, die Angehörigen der Kriegsgeneration wegen ihres Schweigens angeklagt hat und darauf gedrängt hat, dass in den folgenden Jahrzehnten Aufklärung erfolgt ist. Das letzte große Aufklärungsereignis war die Wehrmachtausstellung, die unter dem Titel Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1945 in den Jahren nach 1995 gezeigt worden ist. Und im Zuge dieser Ausstellung sind Millionen Deutsche mit diesem Problem befasst worden. Sie haben sich damit auseinandergesetzt und haben damit auch einen Wissensstand über die Verbrechen in der NS-Zeit erreicht, der sich sehen lassen kann und der auch international etliche Anerkennung gefunden hat.
Was soll jetzt da jetzt aber Neues kommen? Das heißt, die Alten sterben sozusagen weg, dieser Konflikt zwischen Alt und Jung ist jetzt begraben. Was soll jetzt kommen? Was wird es da Neues sein?
Ja, zwischen alt und jung, das muss man sich ja mal etwas näher ansehen. Die sogenannten Jungen, das sind die heute 60- bis 70-Jährigen, die waren nur damals jung, als sie gegen die Angehörigen der Kriegsgeneration aufbegehrt haben. Wir müssen das, glaube ich, so sehen, dass ungefähr mit dem ausgehenden 20. Jahrhundert die großen Kontroversen zwischen der Kriegsgeneration und der nachfolgenden Generation nicht gerade zu Ende gegangen sind, aber an Intensität verloren haben und dass nun jüngere Generationen, die dritte und vierte Nachkriegsgeneration, auf den Plan traten, für die DNS-Zeit keine heiße Zeit mehr war, an der man sich die Finger verbrennen konnte, sondern die haben das mit einer gewissen Gelassenheit und vielleicht nicht mit der gleichen moralischen Aufladung wie die 68er-Generation betrachtet, haben das Wissen an sich genommen und sie sind gehalten, es zu bewahren und für ihr zukünftiges Leben, auch das gesellschaftliche und politische Leben, in der Weise einzusetzen, dass sie aus den negativen Erfahrungen in der Nazizeit sozusagen nach dem Motto, dass das nie wieder geschehen dürfe, die richtigen politischen und gesellschaftlichen Schlussfolgerungen daraus ziehen.
Was heißt es aber? Ich meine, wenn man heute sich die Situation betrachtet, wird es ja immer normaler in Deutschland. Das heißt, wir können jetzt auch von Deutschland wieder reden. Es gibt ja keine zwei deutschen Staaten mehr. Ich meine, es wird immer normaler, dass jetzt auch wieder Militär hier im Ausland eingesetzt wird. Es wird immer normaler, dass bestimmte Bürgerrechte, Demonstrationsrechte versucht wird, hier einzuschränken und so weiter und so fort.
Darauf möchte ich in meinem Vortrag heute Abend an der Katholischen Akademie in Freiburg auch eingehen und deutlich machen, dass durchaus unsere Erinnerungskultur durchaus auch Gefährdungen in sich trägt. Es ist ja jedermann im Lande bekannt, dass sich die deutsche Außenpolitik nach dem Ende des Kalten Krieges und nach der deutschen Einigung in der Weise geändert hat, dass die Außenpolitik zunehmend militärisch instrumentiert wurde, in anderen Worten auch, dass sie zunehmend militarisiert wurde. Und man muss den Eindruck gewinnen, dass die ganz große Lehre, die die Deutschen schon einmal nach dem Ersten Weltkrieg und dann noch sehr viel deutlicher nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen haben, nämlich nie wieder Krieg, dass die zunehmend in Vergessenheit zu geraten droht. Zumindest ist es so, dass große Teile der politischen Klasse, wie man so sagt, der Auffassung sind, dass man das Militärische enttabuieren müsse, wie der vormalige Bundeskanzler Gerhard Schröder das einmal formuliert hat, und hat natürlich nicht gemeint, nur die Existenz des Militärs zu enttabuieren, sondern ihre Einsätze zu enttabuieren. Und gleichzeitig ist die deutsche Bevölkerung aber durchaus nicht gewillt, die alte Lehre nie wieder Krieg aufzugeben. Das kann man damit belegen, dass in den letzten beiden Jahrzehnten ja immer wieder Meinungsumfragen gemacht worden sind, wie sich die deutsche Bevölkerung zu den sogenannten Out-of-Area-Einsätzen stellt. Und wir können summierend sagen, dass zwischen 2/3 und 3/4 der Bevölkerung an dieser Politik keinen Gefallen gefunden haben. Und ich denke, da wirkt die alte Erfahrung aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Konsequenz des Nie-wieder-Krieg wirkt immer noch stark nach. Und wir kritischen Leute sind gehalten, die Bevölkerung darin zu stärken, dass sie dabei auch bleibt.
Sie haben gerade vorhin den Ersten Weltkrieg angesprochen. Ich meine, nach dem Ersten Weltkrieg war es ja so ähnlich. Das heißt, man hatte auf gut Deutsch gesagt, die Schnauze voll von Krieg, während man noch begeistert in den Ersten Weltkrieg zumindest hineingezogen ist. Aber trotzdem kam es dann zum Zweiten Weltkrieg. Das heißt, bei Zweiter Weltkrieg ist gut, waren ja vor allen Dingen europäische Staaten plus Kolonien dran beteiligt.
Ja, das Problem ist in dem kleinen Wörtchen Mann begraben. Es gab nach 1918, nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, gab es in Deutschland zwei durchaus unterschiedliche Strömungen. Die eine Strömung kann man grob als pazifistisch bezeichnen. Sie machte große Massendemonstrationen. Es gab ein Bündnis der Friedensorganisation der damaligen Zeit mit dem Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund und teilweise auch mit den demokratischen Parteien. Es gab also sozusagen eine große Massenbewegung gegen den Krieg, die auf ihren Demonstrationen die Parole mit sich geführt haben, nie wieder Krieg. Auf der anderen Seite gab es den deutschnational eingestellten Teil der deutschen Bevölkerung, der die Niederlage im Ersten Weltkrieg nicht verwinden konnte, der den Versailler Friedensvertrag als schändliches Diktat anprangerte und in dem man schon seit 1920 etwa nach Wegen suchte, diese Scharte der Kriegsniederlage im Ersten Weltkrieg auszuwetzen. Und wie konnte das geschehen? Das konnte nur so geschehen, dass man mittel- oder langfristig wieder den alten deutschen Machtstaat wiederherstellte, neu aufrüstete und in einem neuen Krieg nach dem streben würde, was man die deutsche Weltmachtstellung nannte. Das ist mit ein, zwei Strichen gezeichnet, die Vorgeschichte des Zweiten Weltkrieges.
Ja, und jetzt haben wir hier nach dem Zweiten Weltkrieg, das heißt mehrere Generationen praktisch, die zweite Generation ist inzwischen auch schon ein bisschen älter und das Ganze gerät peu à peu in Vergessenheit, das heißt zumindest ins direkte Vergessenheit. Und Sie haben hier heute Abend einen Vortrag, Vergangenheitsbewältigung war gestern, Erinnerungskultur vor neuen Herausforderungen. Und genau mit dieser Erinnerungskultur wollen Sie sich dann beschäftigen.
So ist es. Und ich betrachte es auch als eine Herausforderung für unsere Erinnerungskultur, wenn irgendwo Abstriche gemacht werden. Wir erleben ja zurzeit, dass die Erinnerung an den Holocaust absolut dominant geworden ist und solche Privilegierungen einzelner Segmente der Erinnerungen bringen es auch mit sich, dass andere Teile in Vergessenheit geraten oder zurückgedrängt werden. Ich darf zum Beispiel auch darauf aufmerksam machen, dass es etwa 10 bis 12 Millionen ermordete slawische Zivilisten im Zweiten Weltkrieg gegeben hat, für die es keine Erinnerungslobby gibt und sie sind nahezu vergessen, genau wie die mehr als 3 Millionen russischen Kriegsgefangenen, die in deutschen Lagern umgekommen sind. Auch an sie wird wenig erinnert. Und so ist es auch mit der Lehre nie wieder Krieg. Sie ist etwas in den Hintergrund geraten. Es findet ein allmählicher Prozess der Gewöhnung an neuen militärischen Einsatz statt, der ja mit dem Jugoslawienkrieg einerseits und mit dem Afghanistan-Krieg andererseits schon ziemlich weit vorangeschritten ist. Und wir müssen sehr aufpassen, dass diese allmähliche Eskalation, die sich nun schon zwei Jahrzehnte lang hinzieht, nicht weiter voranschreitet, sondern zurückgedrängt wird in Erinnerung an die beiden großen Weltkriege in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und in Erinnerung an die Lehre, die die deutsche Bevölkerung nach 1945 daraus gezogen hat.
So Professor Dr. Wolfram Wette, der heute Abend einen Vortrag hält. Vergangenheitsbewältigung war gestern Erinnerungskultur vor neuen Herausforderungen. Der Vortrag findet statt in der Winterer Straße 1, Katholische Akademie, Freiburg, im Raum 10-423 und zwar um 19.30 Uhr. Herr Wette, wollen Sie noch was sagen?
Nein, danke.
Dann bedanke ich mich für das Interview. Das wollte ich gerade machen. Okay, merci.